diesen Tagen über Gott. Ein sehr schönes Thema. Das Wort Gott ist weltweit bekannt. Jede Sprache dürfte das Wort in seiner Sprache haben. Doch ist, was man sich dabei denkt, noch sehr verschieden. Selbst viele Christen wissen nicht allzu viel von Gott. Jeder von uns sollte sich die Frage ab und zu stellen, ist Gott mir wirklich ein Bekannter? Es ist eben sehr wichtig, Gott zu kennen, und zwar gut zu kennen. Gott selbst hält das für sehr wichtig. Darum hat er uns die Bibel gegeben. Und die Veranstalter dieser Woche haben es für sehr wichtig gehalten. Darum wurde sie auch geplant. Warum ist es nun so wichtig, Gott zu kennen? Heute Abend möchte ich uns drei Gründe nennen. Paulus hält es für wichtig, Gott zu kennen, damit man überlebe. Das scheint zunächst etwas merkwürdig zu sein, aber lassen Sie mich einen Vers aus dem 2. Thessalonicher Brief lesen. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Ich greife mitten in einen Satz hinein. Der Satz ist sehr lange. Aber in Vers 8 geht es um die Rückkehr unseres Herrn Jesus Christus. Wenn er mit Feuerflamme gerechte Vergeltung gibt denen, die Gott nicht zu schätzen wissen und denen, die der guten Botschaft unseres Herrn, der Botschaft Jesu Christi, nicht gehorchen. In Ihrer Übersetzung dürften Sie das Wort kennen hier haben. Stimmt das? Die Gott nicht kennen. Das ist eigentlich nicht die ganz richtige Übersetzung. Hier steht das Wort für wissen. Die Gott nicht wissen. Aber so kann man das im Deutschen nicht sagen. Deshalb greift der Übersetzer zum Wort kennen. Aber mir scheint, hier ist noch eine andere Bewandtnis. Die neutestamentlichen Schreiber haben sehr oft, weil sie Hebräer waren, zum größten Teil, einer war Grieche, greifen oft zurück zum Alten Testament in ihren Vorstellungen. Und auch wenn sie Griechisch sprechen oder schreiben, scheint oft im Hinterkopf das Hebräische immer noch zu murmeln gleichsam. Man hört dann auch oft das Hebräische im Neuen Testament durch das Griechische hindurch. Und es gibt einige Texte im Neuen Testament, die dieses Wort Wissen haben, aber es scheint fast, als ob das hebräische Wort hier durchklingt. Und im Hebräischen kann man das so übersetzen, zu schätzen wissen. Und das scheint mir ist eine bessere Übersetzung hier. Denn hier geht es wahrscheinlich bei Paulus nicht um Menschen, die Gott nicht kennen, sondern um Menschen, die von ihm wissen, aber ihn nicht zu schätzen wissen. Aber andererseits wissen viele Menschen Gott nicht zu schätzen, weil sie nicht genug von ihm kennen. Da merken wir, wie wichtig es ist, Gott zu kennen. Wenn man ihn nicht in rechter Weise und gut genug kennt, könnte es sein, dass man nicht überleben wird, sondern dass man sterben wird, ewig verloren gehen wird. Denn wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er fragen nach dem Maße der Kenntnis Gottes. Dann wird die große Frage sein, haben wir Gott gekannt? Haben wir ihn zu schätzen gewusst oder gingen wir einfach gleichgültig an ihm vorbei? Die meisten von uns hier kommen aus dem Alltag in der Welt und man ist Weltmenschen begegnet, an ihnen vorbeigegangen. Wenn man sich überlegt und die Frage stellt, woran denken meine Mitmenschen? Was geht denen jetzt durch den Kopf? Können wir wohl fast garantiert sagen, in den meisten Fällen ist der Gedanke an Gott nicht vorhanden. Sie denken an andere Dinge. Viele Menschen nehmen sich gar nicht Zeit für Gott. Sie wissen ihn nicht zu schätzen. Und das wird ihr Unheil sein. Wenn wir nicht heute an Gott denken, wird morgen Gott auch nicht an uns denken. Es ist wichtig, heute an Gott zu denken, ihm zu begegnen, ihn kennenzulernen und ihn wirklich schätzen zu wissen, denn er ist zu schätzen. Er ist ein wunderbarer Gott, ein herrlicher Gott, ein guter Gott. Und zwar ist an Gott nichts als Gutes, nichts anderes. Keine Religion kennt einen Gott wie die christliche. Alle Götter sind irgendwie fehlerhaft. Sie sind mangelhaft in der Vorstellung, weil ein sündiger Mensch ihn gleichsam, dieses Bild gleichsam geschaffen hat. Sogar der jüdische Gott ist eingegrenzt worden, geschmälert worden. Wir brauchen den ganzen Gott, und das ist der, der uns in der Bibel geoffenbart ist. Es ist aus einem zweiten Grunde wichtig, Gott zu kennen. Erstens, weil es überlebenswichtig ist. Und zweitens, es ist wichtig, Gott zu kennen, um vor Sünde bewahrt zu bleiben. Das ist auch lebenswichtig, denn die Sünde ist unser Tod. Dazu lese ich aus 1. Korinther 15 einen Vers, Vers 34. 1. Korinther 15, 34. Heute Abend geht's durch einen Blätterwald. Morgen Abend habe ich einen Text, so der Herr will. Wird ein bisschen einfacher sein. 1. Korinther 15, 34. Erwacht zur Gerechtigkeit und sündigt nicht, denn etliche sind über Gott in Unkenntnis. Zu eurer Schande sage ich es. Dieser Vers wird ebenfalls verschieden übersetzt. Schlachter übersetzt, werdet ganz nüchtern. Ja, das zweite Wort in diesem Text ist das Wort für Gerechtigkeit in der beschreibenden Form. Wenn man es genau übersetzen wollte, hieße es, erwachet gerechtigkeitlich. Gerechtigkeitlich oder gerechtlich. Aber das sagt man nicht im Deutschen. Aber damit wir mitkriegen, was hier gesagt wird. Das kann heißen, dass man richtig erwachen soll, aber mir scheint, das ist zu schwach. Mir scheint, die Übersetzung von Schlachter ist nicht genügend. Werdet ganz nüchtern. Erwacht ganz, erwacht richtig. Mir scheint, es geht um mehr als das. Es geht wirklich um Gerechtigkeit in Gegenüberstellung zur Sünde. So ja, so nicht. Bei Paulus steht der Sünde die Gerechtigkeit gegenüber. Im Römerbrief ist das Wort Gerechtigkeit ein auswechselnder Begriff für Heil. Das Heil, das Gott uns zuteil werden lassen will. Und dieses Heil bezeichnet er als Gerechtigkeit. Und da schimmert wieder der alttestamentliche Gedanke hindurch. Denn Gerechtigkeit ist im Alten Testament ein sehr großer Begriff, ein sehr umfassender. Ich glaube, wir können gut übersetzen, erwacht zur Gerechtigkeit. Lasst euch einmal die Augen aufgehen für das, was in Gottes Augen Gerechtigkeit ist. Habt einen Sinn dafür. Schlaft nicht. Döst nicht einfach dahin in euren Lüsten, in euren Launen. Es geht um Leben oder Tod. Einige von euch, und jetzt wieder wörtlich, haben Unkenntnis von Gott. Nicht als hätten sie keine Gotteserkenntnis. Dann wären sie ja keine Christen. Paulus schreibt an Christen, Kapitel 1. Menschen, die Jesus erkannt haben. Aber neben der Kenntnis von Gott haben sie eine Menge Unkenntnis. Beschreibt das nicht unsere Lage ganz genau? Wir sind doch die meisten von uns, nehme ich an, Christen, wenn nicht alle. Das heißt, wir haben Kenntnis von Gott. Wir haben ihn auch persönlich kennengelernt. Wir haben eine Beziehung zu ihm gewonnen. Aber es sind Lücken in dieser Erkenntnis. Und diese Lücken sollen gefüllt werden. Und wenn sie nicht gefüllt werden, stehen wir in Gefahr, in die Versuchung hineinzukommen und dort zu fallen. Um nicht zu sündigen, müssen wir Gott besser kennenlernen. Das ist bei Paulus Voraussetzung. Das motiviert und das schenkt Kraft. Die Kenntnis Gottes ist grundlegend wichtig für die Bewahrung vor der Sünde. Er wacht zur Gerechtigkeit und sündigt nicht, denn etliche sind über Gott in Unkenntnis. Zu eurer Schande sage ich es. Es ist eine Ehre, Gott zu kennen. Eine Ehre in Gottes Augen und es bringt auch Ehre vor Menschen. Zunächst in der Gemeinde, aber sehr oft auch vor Menschen. Auch wenn es nicht deswegen ist, dass wir Gott kennen, aber es trägt Frucht, die auch bei vielen Menschen anerkannt wird. Ich lese noch eine Stelle, die mit diesem verwandt ist. Das heißt, die zeigt, dass es wichtig ist, Gott zu kennen, um vor der Sünde bewahrt zu sein. Aus 1. Johannesbrief, dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, einige Verse. 1. Johannes 1, Vers 5. Am Anfang von Vers 5 steht ein Wort für Botschaft, aber für verlässliche Botschaft. Es geht hier um eine verlässliche Nachricht. Die Botschaft, auf die ihr euch verlassen dürft, ist diese. Das heißt, was Johannes hier sagt, will er mit Nachdruck sagen. Er selbst ist davon überzeugt und er will, dass seine Leser davon überzeugt sind. Das heißt, es ist sehr wichtig. Die Botschaft, auf die wir uns verlassen können, ist diese, die wir von ihm gehört haben, von Gott und von Jesus Christus, und euch weitergeben. Sie ist weitergebenswert. Was ist diese Botschaft, auf die man sich verlassen darf? Gott ist Licht. Ein sehr umfassendes Wort. Wir könnten eine Woche dabei stehen bleiben. Das ist für Johannes das Evangelium, wenigstens ein großer Teil des Evangeliums. Der andere Teil kommt in Kapitel 4 und der Vers dort wird gleich rankommen. Aber jetzt sind wir hier in Kapitel 1 und Johannes sagt, Gott ist Licht. Er gibt uns Gott zu erkennen. Er lässt Licht werfen auf Gott und sagt, Gott ist Licht. Und in ihm ist gar keine Dunkelheit. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Gott zu kennen heißt, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wir führen unseren Weg in der Dunkelheit. Dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wer die Wahrheit nicht ausspricht, der tut sie dann auch nicht. Der wird sündigen. Der wird in der Sünde leben. Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, in welchem Lichte? In der Gemeinschaft mit Gott. Gott ist Licht und wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir sind in seiner Nähe. Dann wandeln wir im Licht und somit auch in der Wahrheit. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Sünder bleiben wir. Aber wir können dann bewahrt bleiben, beziehungsweise, wenn wir stolpern sollten, gleich gereinigt werden. Das ist ein ständiges Erleben des Gläubigen. Tag aus, Tag ein, Stunde für Stunde, Bewahrung bzw. sofortige Reinigung. Wenn wir Gott als Licht kennengelernt haben. Aber wenn wir das nicht zu schätzen wissen, wir wissen das nicht, dass Gott helles Licht ist, Heiligkeitslicht, Gerechtigkeitslicht, Wahrheitslicht, dann werden wir in Unkenntnis über Gott leben und wir werden in der Dunkelheit umhertappen und wir werden stolpern und sündigen. Um vor der Sünde bewahrt zu bleiben, beziehungsweise gereinigt zu werden von ihr, brauchen wir diese Kenntnis, dass Gott Licht ist. Aber wir brauchen auch die zweite Hälfte des Evangeliums. Gott ist Liebe. Im Evangelium Johannes spricht Johannes im ersten Kapitel dort in seinem Vorwort gleichsam Folgendes. Durch Jesus Christus sind Gnade oder Wahrheit und Gnade gekommen. Gnade und Wahrheit. Diese zwei Begriffe entsprechen den zwei Begriffen, die er hier im Brief gebraucht. Gott ist Licht, Heiligkeit, Wahrheit und Gott ist Liebe und Gnade ist eine Form der Liebe. Gott ist und gibt durch Jesus Christus, was er ist. Gott ist Licht und gibt uns Heiligkeit und Wahrheit. Gott ist Liebe und schenkt uns seine Gnade und Barmherzigkeit durch Jesus Christus. Es heißt in Kapitel 4, Vers 8, wer nicht, und nach dem Grundtext, ich werde in diesen Tagen immer wieder auf den Grundtext hinweisen, das heißt unsere Übersetzungen ein wenig ergänzen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar korrigieren, denn, das sollten wir auch wissen, Übersetzer sind ja alle Sünder und deshalb auch fehlerhaft. Und wir wachsen auch da in der Erkenntnis des Wortes Gottes, dass wir lernen, was steht dort eigentlich geschrieben. Deshalb ist es auch eine gute Sache, mehrere Übersetzungen zu Hause zu haben, damit man vergleichen kann. Ich hatte einen Professor, der hatte nie Griechisch gelernt, aber er war ein sehr kluger Mann und sehr geistlich. Und er kannte seine Bibel sehr gut. Und er war es wert, Professor zu sein. Und er hat gesagt, ich vergleiche eine Übersetzung mit der anderen und komme dann ungefähr zum selben Ergebnis wie unsere Griechischlehre. Das ist also gut. Also jetzt Vers 8. Wer nicht im fortdauernden Sinne liebt, die Griechen kennen einen fortdauernden Sinn eines Tätigkeitswortes. Ähnlich wie das auch im Englischen man sagen kann, im Deutschen kann man das auch manchmal sagen, ich bin am Lieben. Ich liebe ist einfach eine Aussage, aber ich bin am Lieben oder ich bin verliebt. Ja. So hier, die kontinuierliche Form. Wer nicht ein Liebender ist, ein ständig am Liebender, das bringt zum Ausdruck sein Wesen. Hier geht es nicht einfach um Stolpern. In Kapitel 2, Vers 1 heißt es, wenn jemand mal sündigt, es kann vorkommen, aber das ist nicht die Linie in einem Christen. Er ist nicht ein linienhafter Sünder. Er ist Sünder in dem Sinne, dass er mal fallen kann. In der Linie, in seinem Wesen, ist er ein Liebender. In Römer 8, Vers 28 heißt es, den Gott Liebenden dient alles zum Guten. Da haben wir den gleichen Gedanken. Wer nicht im fortdauernden Sinne liebt, der hat Gott nicht kennengelernt. Sehen Sie? Es ist wichtig, Gott kennengelernt zu haben, und ihn wirklich gut zu kennen. Der ist ihm nicht begegnet, ist nicht in diese Liebesbeziehung eingetreten. Warum nicht? Und jetzt haben wir die starke Begründungsform. Stärker als denn, wer nicht im fortdauernden Sinne liebt, der hat Gott nicht kennengelernt, weil Gott Liebe ist. Und wenn Gott Liebe ist und ich habe ihn kennengelernt, dann bin ich ein Liebender. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Ich bin verflochten mit ihm. Gott kennenzulernen heißt lebensmäßige Verflechtung mit seiner Person. Es ist mehr als gedankliches Wissen. Kennenlernen heißt in die innigste Gemeinschaft mit Gott getreten zu sein. Und dann wird sein Wesen mein Wesen. Gleich mehr darüber. Bei dem dritten Grund fürs Gott kennenlernen. Es ist drittens wichtig, Gott zu kennen, um unsere Bestimmung zu erfüllen. Unsere Lebensbestimmung. Wissen Sie alle, wozu Sie da sind? Ich meine nicht hier heute Abend, sondern weshalb Sie existieren. Wissen Sie, was der Sinn des Lebens ist? Sie brauchen nicht zu antworten, auch wenn Sie es wissen. Die meisten von uns könnten das vielleicht nicht genau so jetzt in einem Satz sagen. Wir ahnen es, wir haben einiges kennengelernt, wir könnten einiges darüber sagen. Es gibt auch eine Anzahl von Stellen in der Schrift, die uns das in verschiedener Form sagen. Aber eine der wichtigsten Antworten haben wir gleich auf dem ersten Blatt der Bibel. Denn dort steht geschrieben, wie wir und wozu wir geschaffen wurden, im Bilde Gottes. Aber in Kapitel 3 erfahren wir, dass dieses Bildnis zerstört wurde. Ein Rest ist noch vorhanden, aber das Bild sieht sehr kläglich aus. Es ist sehr, sehr stark verunstaltet. Es ist fast wie der Kölner Dom nach dem Krieg. Man kann ihn kaum mehr erkennen. Oder wie manche Städte nach dem Krieg. Wir sind bombardiert worden, von Satan zerstört worden. Einige Züge sind noch da, einige Restzüge. Und Gott will uns retten. Gott will sein Bild retten. Was tut er? Er schickt seinen Sohn, das heißt, er selbst wird sein Bild. Er selbst wird ein Bild von ihm, ein neues Bild. Aber dieses Bild ist und bleibt ein vollkommenes. In Hebräer 1 lesen wir, dass Jesus Christus das genaue Ebenbild von Gott ist. Adam und Eva waren ein relatives Bild von Gott. Aber Jesus Christus entspricht in seinem Wesen haargenau dem Wesen Gottes. Warum? Weil er Gott ist. Er kann zu Philippus sagen, in Johannes 14, wer mich sieht, der sieht Gott, meinen Vater. Ganz genau. Wenn du mich sprechen hörst, hörst du Gott sprechen. Wenn du meine Handlungsweise siehst, hast du Gott am Werk gesehen. Ich tue seine Werke. In Kolosser 1 stellt Paulus den Gedanken des Erlösers und des Ebenbildes in eins, parallel. Und er legt Wert darauf festzuhalten, dass es das Ebenbild Gottes ist, das unser Erlöser ist. Etwa Vers 14 oder 15. Jesus Christus ist unser Erlöser als Ebenbild Gottes. Das heißt, Gott selbst ist sein Bild geworden und hat dieses Bild verunstaltet werden lassen. Lesen Sie das Ende von Jesaja 52. Wir haben ihn nicht mehr als Menschen erkannt und schon gar nicht mehr als Gottes Sohn. So verunstaltet wurde er am Kreuz. Unmenschlich sah er aus. Gott lässt die Sünde auf ihm ruhen. Er wirft, heißt es in Vers 6, alle unsere Sünden auf ihn. Und so trägt Gott unsere Sünde und die Konsequenzen, die Verunstaltungen. Und dann steht Jesus auf von dem Tode. Es sind noch Reste da und die wird er ewiglich tragen an seinem Leib. Reste von dieser Verunstaltung. Merkmale in Händen und Füßen und an seiner Seite, in seiner Seite. Aber er selbst ist der verklärte Gottessohn und ist immer noch Bild Gottes, Gott im Fleisch. Im Fleisch ist er das Bildnis von Gott und die Fülle Gottes. Und er ist unser Erlöser. Und jetzt kommen wir zu Römer 8, Vers 28 und 29. Und da will ich von der neuen Bestimmung lesen. Römer 8, 28 und 29. Wir wissen, für die Gottliebenden wirkt alles zusammen wie eine Konstellation zum Guten. Für die, die nach einem Vorsatz Gerufene sind. Wir sind gerufen worden. Wie? Einem Vorsatz entsprechend. Was heißt das? Als Gott uns bei sich haben wollte, hatte er einen Plan, einen Vorsatz, ein Ziel. Und wegen dieses Zieles machte er sich auf in Christus und im Heiligen Geist und in den Boten von Christus, den Aposteln und späteren Evangelisten bis heute. Gott macht sich auf und ruft Menschen. Und wir sind gerufen worden. Wie? Entsprechend jenem Ziel, jenem Plan, jenem Vorsatz. Was ist der Vorsatz? Wozu ruft Gott Menschen zu sich? Was ist dieser Vorsatz, der das Ziel oder der Grund für diesen Ruf ist? In Vers 29. Weil er dieser Vorsatz ist das Gute, zu dem alle Umstände meines Lebens dienlich sind. Wir wissen, für die Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten. Und dieses Gute ist der Vorsatz Gottes. Und der Vorsatz wird in Vers 29 deutlich gemacht. Weil er die er im Voraus kannte, er wusste im Voraus, wer sich rufen lassen würde, auch im Voraus bestimmte, dem Ebenbilde, das heißt seinem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Das ist der Sinn meines Lebens. Gottes Ziel und Absicht in der Schöpfung wiederherzustellen. Im Bilde Gottes schuf er ihn, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er sollte sein, was er war. Und wir sollen sein, was wir sind. Denn wir sind schon in diesem Bilde geschaffen worden. Epheser 4. Und dieses Bildnis soll wachsen. Jesus Christus ist das Ebenbilde Gottes und wir sollen Jesus ähnlich werden. Warum? Damit 1. Mose 1 sich wieder erfüllen kann. Denn die Erlösung ist die Wiederherstellung und wahrscheinlich noch mehr als Gottes Ziel in der Schöpfung. Was leider dort entartet wurde, soll wiederhergestellt werden und wahrscheinlich noch herrlicher werden, als damals Adam und Eva waren. Über das vollkommene Ebenbild Gottes sollen wir wieder Bilder Gottes werden. Er ist der Weg, der Mittler dazu. Wir sollen seinem Ebenbilde gleichgestaltet werden, das heißt seinem Sohn. Er ist dieses Ebenbild. Und wir sollen Jesus ähnlicher werden. Das ist die Bestimmung. Um diesem Ziel näher zu kommen, müssen wir aber Gott kennen. Wo steht das geschrieben? Lesen wir jetzt aus Epheser 4. Epheser 4. Verse 32 und 5,1. 32 ist der letzte Vers in Kapitel 4. Werdet freundlich gegeneinander. Wenn wir nicht freundlich sind und einige von uns sind von zu Hause aus freundlich, andere von zu Hause aus unfreundlich. Das ist nun einmal so. Nun sagt Paulus, werdet freundlich. Gegeneinander. Werdet feinfühlig. Vergebt dabei einander. Um freundlich zu werden, muss man vergeben können. Um feinfühlig zu werden, muss man vergeben können. Vergebt dabei einander, gleich wie ja auch Gott euch vergab. Sehen Sie? Wir sollen so sein, wie Gott ist. Dann müssen wir ja Gott kennenlernen. Wie kann ich diesem Gebot nachkommen, wenn ich nicht weiß, wer der ist, dem ich ähneln soll? Wer dieser Gott ist? Um so vergeben zu können, wie Gott vergeben hat, muss ich Gott kennen. Und im Übrigen würde es eine große Hilfe sein, wenn ich mich selbst ein wenig besser kennen würde. Denn dann würde ich es zu schätzen wissen, wie viel er mir vergeben hat, wie groß seine Gnade und seine Liebe ist. Es gilt also, Gott besser kennenzulernen, auch uns selbst. Gleich wie ja auch Gott euch in Christus vergab. Werdet also, das kleine Wörtchen also, das nimmt Bezug auf den vorhergehenden Vers. Wie Gott mir vergeben hat, so soll ich vergeben. Also, das heißt, dieses gehört dazu, Gott nachzuahmen. Das ist aber nur ein Teil, sagt Paulus. Werdet überhaupt in allen Dingen Gottes Nachahmer. Werdet also Nachahmer Gottes wie geliebte Kinder. Und die sind wir. Einige von uns haben Kinder. Und wir wissen, auch aus unserer eigenen Erfahrung vielleicht, dass es viel leichter für Kinder ist, zu spuren, sich umzustellen, gehorsam zu sein, unsere Wünsche zu erfüllen, wenn sie wissen, dass sie geliebt sind. Aus der Psychologie oder der Pädagogik wissen wir, ein Schüler lernt viel besser, wenn er sein Fach liebt, gern hat. Und vor allem, wenn er den Lehrer gern hat. Dann hat er eine ganz andere Einstellung. Und so ist es auch zu Hause. Und so ist es auch in der Familie Gottes. Wenn wir Gott lieben gelernt haben, wir wissen, er liebt uns, dann ist es viel leichter, so sein zu wollen wie er. Wer wollte auch so sein wie ein anderer Gott? Ja. Nur so wie dieser Gott wollen wir ja sein. Werdet also Nachahmer Gottes wie geliebte Kinder, das motiviert. Und wandelt, das heißt, lebt euer Leben in der Liebe. Vergebung ist eine Form oder ein Ausdruck der Liebe. Wir merken hier also, dass es sehr wichtig ist, Gott kennenzulernen, wenn wir unserer Bestimmung nachkommen wollen. Wir müssen dann wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und noch eine letzte Stelle, 2. Petrus 1. 2. Petrus 1, ab Vers 2. Der Apostel Petrus ist, wie der Apostel Paulus, nicht immer leicht zu übersetzen. Er selbst hatte Schwierigkeiten mit dem Schreiben von Paulus, aber manche haben auch Schwierigkeit gehabt mit seinen eigenen. Und auch der beste Philologe weiß nicht immer genau, wie er es wiedergeben soll. Mir scheint, wir haben einige Texte, Brieftexte, wo der Gruß unmittelbar in den weiteren Text hinüberfließt. Normalerweise ist es ja so, wir haben die Angabe in den Briefen, die Angabe eines Grüßenden, der nicht immer notwendigerweise der Schreiber sein muss, aber die Angabe dessen, der grüßt, Paulus und seine Mitarbeiter. Und dann die Angabe des Gegrüßten oder der Gegrüßten. Und drittens das Grußwort. Und dieses Grußwort ist normalerweise ein abgeschlossenes Wort. Gnade und Friede oder vielleicht Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und vom Herrn Jesus Christus. Normalerweise so. Punkt. Jetzt beginnt ein neuer Satz und jetzt beginnt eigentlich der Brief, das Hauptthema. Aber wir haben zwei Texte, wo der Gruß offenbar bereits den Text einleitet und der Text selbst aus dem Gruß hervorfließt, hervorsprudelt. Das erinnert uns daran, dass diese Grüße sehr wichtig ist. Ich habe oft über diese Grüße nachgedacht. Und sie scheinen mir eine Art Zusammenfassung des Evangeliums selbst zu sein. Zum Beispiel die zwei Begriffe Gnade und Friede. Das ist doch das Evangelium. Und in dieser Reihenfolge übrigens. Wir wollen das einmal an dieser Stelle erkennen. Ich will bis in Vers 5 hineinlesen und dann einige Bemerkungen dazu machen. Vers 2, Gnade sei euch zuteil und Friede werde euch vermehrt. Durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wie seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, das zum Leben und zur rechten Frömmigkeit dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns rief, durch Herrlichkeit und Tugendstärke, durch welche er uns die größten und kostbarsten Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch diese Teilhabe der göttlichen Natur würdet, nachdem ihr der Verdorbenheit in der Welt entkommen wart, einer Verdorbenheit in Lust. Punkt. Deswegen, nachdem ihr allen Fleiß aufgebracht habt, reicht auch da in eurem Glauben Tugendstärke und so weiter. Petrus hat kaum gegrüßt und dann sprudelt es heraus. Und die Kommentatoren, die Ausleger, die merken das. Hier ist ein voller Strom, sofort. Und wir kommen nicht mit. Das haben Sie gemerkt, als ich las, ja? Lauter böhmische Wälder. Deutsche Vokabeln, die wir im Einzelnen vielleicht kennen, ja? Aber die Zusammenhänge haben wir einen Satz oder einen Satzteil wirklich mitbekommen? Deshalb müssen wir jetzt das Brot ein wenig brechen, sodass der Mund nicht zu voll ist von den großen Stücken. Ne? Also etwas langsamer jetzt. Gnade sei euch zuteil. Gnade ist hier ein Ausdruck der Liebe Gottes und bedeutet grundsätzlich hier einmal Vergebung und auch Hilfe. Vergebung und Hilfe, beide Ausdruck der Liebe Gottes. Gnade sei euch zuteil oder sei mit euch und Friede werde euch vermehrt. Petrus wünscht immer mehr Frieden. Aber der Friede kommt durch die Gnade. Deshalb muss die Gnade auch vermehrt werden. Aus seiner Fülle haben wir sie genommen, Gnade um Gnade. So auch hier. Gnade sei, deshalb ist die Übersetzung von Luther nicht ganz verkehrt. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Aber eigentlich, streng genommen, gehört das Wort vermehrt zu dem Wort Friede. Und jetzt haben wir inzwischen Gedankenstrichen. Das kann man sich vielleicht merken, damit es eine Hilfe ist, den Vers zu verstehen. Zwischen Gedankenstrichen, das heißt, der letzte Teil, der zweite Teil von Vers 2, ist eingeschaltet, wie eine Klammer. Durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Das heißt, Gnade und Friede werden uns zuteil und werden vermehrt, wenn wir Gott kennenlernen. Und wenn wir Jesus kennenlernen, als oder besser kennen, als unseren Herrn. Meine lieben Freunde, wir werden nicht wachsen in der Erkenntnis Gottes, wenn Jesus nicht unser Befehlshaber ist, wenn wir nicht unter der Herrschaft Jesu leben. Das muss einmal grundsätzlich klar werden. Was hilft Jesus das, uns viel von Gott zu erzählen, wenn wir sowieso nicht gehorchen wollen? Wenn wir Rebellen bleiben wollen? Wenn wir unseren eigenen Weg dauernd gehen wollen? Wir müssen unser Recht auf Freiheit aufgeben und anerkennen, dass wir vollkommene Leibeigene sind, Sklaven Jesu Christi. Aber er ist ja nicht ein Sklaventreiber, sondern er will uns in die Freiheit bringen. Und der Sklaven, das Sklavesein von Jesus Christus bedeutet, geschützt zu sein vor den Angriffen des anderen, der uns richtig zu Sklaven machen möchte. Gnade und Friede werden vermehrt, wenn wir Gott kennenlernen. Durch die Erkenntnis Gottes heißt, durch das Kennen Gottes, wenn wir Gott kennen und wenn wir Jesus kennen. Jetzt zurück. Gnade und Friede werden euch vermehrt, Vers 3, wie seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat. Jetzt sagt uns Petrus scheinbar, wie Gnade und Friede vermehrt werden. Entsprechend der göttlichen Kraft, die uns alles gab, alles gegeben hat. Ich könnte sehr viel Zeit verbringen mit diesen, aber ich muss nicht zu lange stehen bleiben, sonst kommen wir nicht zum Ziel. Wie seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat. Ich glaube, wir selbst wissen Gott nicht genug zu schätzen an dieser Stelle. Wir nehmen das so selbstverständlich, dass Gott uns seine Erlösung gegeben hat durch Jesus Christus. Er ist ja allmächtig und das konnte er auch so tun. So wie die Rockefellers früher vielleicht so Münzen verteilt haben, ja, oder einige reisende Bonbons verteilen. Nicht so. Es brauchte die größte Kraft des Universums, die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Dort hat Gott das Epizentrum seiner Kraft dargestellt. Wissen Sie, was ein Epizentrum ist? Epizentrum ist der Mittelpunkt, der Kraftmittelpunkt eines Erdbebens. Dort war das Beben am stärksten. Die Richterskala trieb dort in die Höhe. Und das Epizentrum der Kraftauslösung Gottes war im Alten Testament nach der Schöpfung der Auszug aus Ägypten. Immer wieder hat man sich bezogen auf den Schöpfergott oder auf den, der Israel aus Ägypten brachte. Aber jetzt kommt das Neue Testament. Jetzt kommt ein neues Epizentrum, eine neue Kraftmitte. Die Auferstehung Jesu Christi. Dort hat Gott seine Kraft eigentlich demonstriert. Es brauchte Kraft, um uns zu erlösen. Und diese Kraft hat uns in diesem Auferstandenen alles gegeben, was wir brauchen. Alles. Und wir brauchen nichts mehr. Gott hat schon eingekauft. Und die Kammer ist voll. Und wir dürfen auch vom Regal holen, was wir brauchen. Gnade um Gnade, Vergebung um Vergebung. Es ist alles sofort da. Auf geistlicher Ebene. Das andere kommt noch. An der anderen Stelle, beim Leib, bei unserer Umwelt, müssen wir noch seufzen, sagt Paulus. Aber innerlich, was die Hauptsache betrifft, haben wir alles bekommen durch die göttliche Kraft, das zum Leben und zur rechten Frömmigkeit dient. So wörtlich. Gute Frömmigkeit. Richtige Frömmigkeit, nicht falsche. Der ethische Begriff. Durch die Erkenntnis dessen, der uns rief. Da ist es wieder. Wie in Vers 2. Durch die Erkenntnis Gottes vermehrt sich Gnade und Friede bei uns, wenn wir Gott kennenlernen. Jetzt wieder. Durch die Erkenntnis dessen, der uns rief. Gott hat uns einmal gerufen. Und dieser hat uns in seine Gemeinschaft, in seine Nachfolge gerufen. Und will uns weiter aus seiner Fülle, die uns bereits geschenkt ist, sie ist uns geschenkt worden, gegeben worden. Aus dieser Fülle reicht er ständig dar. Und wir sollen antworten mit einem neuen Darreichen. Nach Vers 5. Aber jetzt sind wir noch in Vers 3. Durch die Erkenntnis dessen, der uns rief. Und wie rief er uns? Mittels Herrlichkeit und Tugendstärke, durch welche er uns die größten kostbarsten Verheißungen gegeben hat, damit wir durch diese Teilhabe der göttlichen Natur würden. Da ist die Mitte. Wir sollen göttlicher Natur teilhaftig werden. Wir sollen so sein wie Gott, aber mehr noch, Gottes Natur soll in uns sich ausdehnen können. Christentum heißt, Christus oder Gott lebt in Menschen. Ewiges Leben heißt Christus und er lebt in uns. Er ist das ewige Leben. Gottes Natur will sich in uns oder durch uns zum Ausdruck. Gott will seine Natur in uns und durch uns zum Ausdruck bringen. Und wie geschieht das? Wie kommen wir zu dieser Bestimmung, Gott ähnlich zu sein? Durch Christus, durch das Gott kennenlernen. Durch die Erkenntnis dessen, der uns rief, durch Herrlichkeit und Tugendstärke. Das ist ein schwieriger Ausdruck und ich habe länger über ihn nachgedacht und will das noch mehr tun. Aber ich möchte Ihnen Folgendes weitergeben, was mir gekommen ist. Wieder haben wir diesen großen Gedanken, wie er vorhin gesagt hat, durch seine göttliche Kraft hat er uns alles gegeben. Gott rief uns mittels seiner Herrlichkeit. Das ist unverständlich, nicht wahr? Was heißt das? Das sind deutsche Einzelwörter. Aber was heißt das, wenn Gott uns durch seine Herrlichkeit ruft? Das ist so groß, dass wir es nicht fassen können, zunächst, weil wir nicht gewohnt sind, so groß zu denken. Und einige Ausleger sind nicht gewohnt, Petrus so groß zu verstehen. Die denken, ja, der Paulus, das war der Große. Aber der Petrus, der blieb ja immer dieser Fischertyp. Und dieser Spontane, bei dem alles so ein bisschen, ja, so frei aus den Ärmel geschüttelt wird und der so spontan auch mal kaputt machen kann. Nee. Ich staune über die, was Petrus gelernt hat und welch eine Theologie er hat. Bei Paulus nimmt man das, daran hat man sich gewöhnt, ja. Aber Petrus, wenn Sie mal den ersten Brief studieren, der hat einen Weitblick. Die ganze Schrift steht ihm gleichsam vor Augen. Im zweiten Brief ist es mehr als die Schrift. Da steht die Person der Schrift ihm vor Augen. Gott selbst und Jesus Christus. Das ist typisch. Im zweiten Brief ist er ein wenig älter geworden. Er ist gewachsen. Und je mehr wir im Glauben wachsen und der Erkenntnis Gottes, ist es die Person Gottes, die klarere Züge annimmt. Wir werden entwöhnt von diesem oder weggeführt von diesem Sachdenken über Dinge, Methoden und so weiter. Und wir werden immer mehr personorientiert, auch an der Stelle Gottes. Gott kennenzulernen heißt, seine Herrlichkeit kennenzulernen. Was ist seine Herrlichkeit? Vielleicht ein kleiner Wink aus dem Römerbrief. In Kapitel 3 heißt es einmal, dass wir, Luther übersetzt, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Sie mangeln der Herrlichkeit, wörtlich. Oder sie kommen nicht ran an die Herrlichkeit. Was heißt das? Nicht rankommen an die Herrlichkeit. Das griechische Wort für Sünde heißt, daneben zu treffen. Oder nicht rankommen. Man trifft nicht das Ziel. Und wir treffen nicht mehr das Ziel Gottes. Was ist das Ziel Gottes? So zu sein wie er. und wir bringen es nicht fertig. Das ist Gottes Herrlichkeit, dass er so gut ist, dass er so heilig ist, dass er so richtig ist, dass er so liebevoll ist, dass er so vollkommen ist, so harmonisch in seinen gleichsam polhaften Eigenschaften. Zum Beispiel Heiligkeit und Liebe. Kann man die versöhnen? In Gott sind sie absolute Harmonie. Größe, aber er kann sich erniedrigen. Wie zwei große Pole, aber in Gott absolute Harmonie. Er kann groß sein, fern sein, er kann nahe sein, er kann klein sein. Und es geht weiter. Gott ist vollkommen in jeder Hinsicht. Und wir sollten ein Stück Gott ähnlich sein, an gewissen Stellen, besonders was den Charakter betrifft. Nun hat Gott und Tugendstärke, das Wort, da will ich nicht lange stehen bleiben, man kann es genau so übersetzen. Das heißt, Tugend als Stärke oder Stärke in der Tugend. Gott hat Tugende, weil er vollkommen ist. Gott ist vollkommen pünktlich. Pünktlichkeit ist ja eine Tugend. Höflichkeit ist eine Tugend. Und so weiter. Nehmen wir irgendeine gute Tugend. Gott hat sie. Und bei ihm sind sie stark. Da ist Charakterstärke. Das Wort hat zur Mitte das Wort für Mann. Tugendstärke heißt Mannhaftigkeit. Das, was man sich unter einem edlen Mann vorstellen möchte, das ist Gott in seinem Charakter. Und nun hat dieser Charakter und diese Herrlichkeit ihn veranlasst, uns zu rufen in seine Gemeinschaft. Das ist mehr als nur rufen. Komm, jetzt folg mir nach. Im Evangelium stellt Gott sein ganzes Wesen in den Riss uns zur Verfügung. Hinter diesem einfachen evangelistischen Ruf, den Sie einmal erlebt haben in einer Evangelisation oder sonst wo, jemand hat mit Ihnen gesprochen, hinter dem Ruf stand der ganze Charakter, das ganze Wesen der Herrlichkeit Gottes und der Tugendkraft Gottes dahinter. Gott hat sich eingesetzt, geoffenbart in Christus und sich eingesetzt in Christus Jesus. Das ist der Gott, der uns rief. Und er will, dass wir teilhaftig werden seiner Herrlichkeit. Dass wir ein Stück so aussehen wie er. Es gilt, Gott besser kennenzulernen, damit wir so werden wie er. Deswegen, Vers 5. Weswegen? Jetzt muss man noch einmal die Verse lesen, ab Vers 2. Gnade, Friede, göttliche Kraft, gute Frömmigkeit, alle diese Begriffe noch einmal bedenken. Deswegen, weil Gott so ist und weil wir vorankommen in unserem geistlichen Leben, wenn wir ihn besser kennenlernen, deshalb kommt jetzt der Aufruf. 2 bis 5 waren indikativ, das heißt Auskunft. Jetzt kommt der Imperativ, das heißt der Aufruf. Die Aufforderung. Deswegen, nachdem ihr allen Fleiß aufgebracht habt, reicht auch da. Das heißt, addiert. Tut euren Teil. Wie? Im Glauben. Ganz einfach. Im Glauben. Im Vertrauen. Ja, was heißt das? Ein kleiner Wink. Glaube spricht von Stellvertretung. Nicht ich, es ist Jesus. Nicht Leistung, Glauben, Vertrauen. Er will es schenken. Genau wie er uns alles geschenkt hat, will er mir jetzt die Tugenden schenken, die bei mir vorkommen sollen. Und ich nehme sie an im Glauben. Christen bleiben Bettler. Wir sind nie etwas, es ist alles geschenkt. Jesus reicht uns da, wir nehmen im Glauben, dann reichen wir da. Das ist Evangelium. Das ist anders als Gesetz. Jetzt tut Gott es in uns und durch uns. So kann Paulus zum Beispiel sagen, ich liebe euch mit der Liebe Jesu Christi. Philipper 1, Vers 8, glaube ich, ist es. Jetzt, glaube ich, ist es Zeit aufzuhören. Aber es war schön, nicht wahr? Gottes Wort schmeckt. Essen Sie weiter. Und so der Herr will, wir noch leben. Und es ist uns möglich, ist, wollen wir morgen Fortsetzung machen. Morgen Abend kommt ein alttestamentlicher Text dran. Ich will euch, mit euch, einen Psalm lesen und zeigen, wie das aussieht, wenn man Gott kennengelernt hat. Was ist das für ein Gott? Und da soll wieder gezeigt werden, wie wichtig es ist, Gott kennenzulernen. Wir wollen zusammen beten. Wir stehen dazu auf. Dich selbst geoffenbart hast, wer wäre auf diese Idee gekommen, dass du so wärst, wie du es bist? Nur du konntest das sagen. Aber du hast es gesagt und du hast dich uns gezeigt in deinem Sohn. Und wir danken dir, Herr, dass du dich uns geschenkt hast, dass wir deiner teilhaftig geworden sind und dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Danke, Herr, für dieses Kostbare, das du uns geschenkt hast, dass wir mit dir leben dürfen, schon in dieser Welt und dann in voller Blüte und vollem Genuss in aller Ewigkeit. O Herr, lass uns das nicht für uns selbst behalten. Schenk uns die Gnade, die richtigen Worte zu finden, ein wenig davon hier und da weiterzugeben, in einladender Weise. Amen. Wir setzen uns.